Das Auftreten der Regierungschefs hat dann schon gezeigt, dass sie etwas geschafft haben, was ja Trump liebt. Nämlich eine Situation, die es so noch nie gegeben hat. So viele EU-Regierungschefs in einem Raum bei Donald Trump. Alle kommen wegen Donald Trump mit dem ukrainischen Staatspräsidenten. Und das hat schon eine Situation geschaffen, die grundsätzlich Trump erstmal gefallen hat.
Und der nächste Gipfel ist vorbei. Gestern waren zahlreiche europäische Politiker, darunter Friedrich Merz, vor allem natürlich Ukraine-Präsident Zelensky und viele andere bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Tja, und was ist dabei rumgekommen, das ist gerade noch schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall sehr viel passiert, was absolut niemand erwartet hat. Dieser gesamte Megagipfel ist komplett anders abgelaufen, als man erwartet, aber vor allem auch befürchtet hatte. Und darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Philipp Pietow. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Paul, hallo nach Washington.
Hallo Philipp, Grüße aus Washington. Und ich kann sagen, der Kanzler Friedrich Merz ist vor wenigen Minuten hier abgereist.
Das heißt, man kann sagen, du bist jetzt ganz alleine in der amerikanischen Hauptstadt.
Ich bin völlig alleine, hier ist ja auch Urlaubszeit, musst du wissen. Deswegen bin ich der einzige Journalist. Nein, natürlich nicht. Aber es ist jetzt Ortszeit 19.19 Uhr und es war ein sehr langer, sehr ereignisreicher und sehr verrückter Tag, kann ich dir sagen.
Das war wirklich, ich versuche gar nicht mehr solche Begriffe wie historisch zu sagen, weil gefühlt sagt man das jetzt alle paar Tage und es gibt immer wieder neue Höhepunkte und das war auf jeden Fall einer. Aber lass uns bitte mal chronologisch anfangen, wie es überhaupt zu diesem Gipfel mit Zelensky, Merz, Macron, Meloni und bei Donald Trump kam. Also es gab ja am Freitag den Gipfel zwischen Donald Trump und Russlands Diktator Wladimir Putin in Alaska. Was war danach die Ausgangslage? Also welches sogenannte Friedensangebot lag denn auf dem Tisch?
Das Angebot, das auf dem Tisch lag von Wladimir Putin, war, die Ukraine soll sich komplett aus dem Donbass zurückziehen. Das sind die Regionen, wo die Verteidigungsanlagen der Ukrainer sehr ausgebaut sind. Und Russland will diese Region unbedingt besetzen. Und Russland hat angeboten, wenn die Ukraine den Donbass komplett abgeben würde, also sich zurückzieht von dort, dann würde man einen Waffenstillstand in den anderen umkämpften Regionen machen, also Saporizhia, Cherson, und würde dort dann an den Linien einen Waffenstillstand machen können. Aber generell wolle man überhaupt keine schnelle Waffenruhe, sondern man will eine Gesamtlösung für das Ganze. Und das ist die Ausgangslage gewesen. Donald Trump hat, während er in Alaska war, noch seine Forderung nach einer schnellen Waffenruhe, die er seit Monaten hat, zurückgenommen und hat gesagt, nein, wir müssen da jetzt groß drauf schauen und nicht mehr nur Waffenruhe, sondern eine große Lösung. Und nach Alaska wurde Donald Trump dafür ziemlich stark kritisiert, teilweise auch von den eigenen Leuten, weil sie gesagt haben, Moment mal, das ist doch kein Deal, das sind alles Forderungen von Wladimir Putin. Und wie soll das jetzt vorangehen? Aber offenbar, das war zumindest die Ausgangslage, hat Trump gesagt, doch, die Ukraine müsse sich jetzt bewegen. Dann hätte man eben einen schnellen Deal. Das hat er auch öffentlich wiederholt. Zelensky hat daraufhin gesagt, nein, auf keinen Fall. Und dennoch ist er hierher gekommen und hat gesagt, okay, ich treffe mich mit Trump. Wollte aber nicht alleine und auch Trump wollte das offenbar nicht. Und deswegen haben sie ganz viele Europäer, unter anderem auch Friedrich Merz, dazu eingeladen, die dann übers Wochenende nachgedacht haben und auch erst nicht so richtig wollten. Und dann gab es aber ein Wort, was entscheidend war, warum sie gesagt haben, vielleicht lohnt sich's doch, nicht nur um Zelensky zu beschützen vor einer möglichen neuen Attacke, sondern der Begriff Sicherheitsgarantien und die Frage, ob die USA Sicherheitsgarantien geben könnte nach einem möglichen Frieden oder einer Waffenruhe. Und das war der Grund, warum so viele hierher gekommen sind.
Über dieses Wort Sicherheitsgarantien, was sich so gut anhört, aber in Wahrheit wahnsinnig viel komplexer ist, sprechen wir natürlich noch. So, aber machen wir mal chronologisch weiter. Also diese verschiedenen europäischen Staats- und Regierungschefs und auch noch NATO-Generalsekretär Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatten offenbar sehr viel Kontakt übers Wochenende. Und wie kam es denn dann dazu, dass sie gesagt haben, okay, wir kommen jetzt alle mit in dieser Aufstellung? Also wie gesagt, die EU-Chefin, der NATO-Chef und die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Finnland. Hoffentlich habe ich jetzt niemanden vergessen. Also wollte man einen symbolischen und medialen Höhepunkt schaffen, sozusagen als Gegengewicht zum Putin-Gipfel? Oder wie ist man dazu gekommen, in dieser riesigen Runde nach Washington zu reisen?
Ich glaube, du hast unter anderem den französischen Staatspräsidenten in deiner Aufzählung vergessen. Wie konntest du nur?
Den hätte ich als erstes nennen sollen.
Es ist so, dass ich das auch erst nicht verstanden habe. Und ich gebe zu, als ich diese Liste gesehen habe, wer jetzt alles kommt, dachte ich, Moment, das ist ja ganz schön random. Und was soll das jetzt? Und sieht das nicht eher danach aus, dass die Europäer auch nicht so genau wissen und deswegen ganz viele Leute hierher schicken? Aber wenn man sich die Bilder anschaut, und ich war dann ja im Weißen Haus und habe die Ankunft von Zelensky gesehen und dann die europäischen Regierungschefs, die dort waren, das waren dann schon einmal Bilder der Einigkeit, die dort gesendet wurden. Und es war für jeden Einzelnen etwas dabei, glaube ich, warum er dort mit an dem Tisch saß. Also bei Stubb zum Beispiel, dem finnischen Staatspräsidenten, der hat eben eine gute Beziehung zu Donald Trump, haben wir schon mal drüber geredet. Der spielt gerne Golf mit ihm. Giorgia Meloni, die mag er auch ziemlich gerne aufgrund ihrer Politik, die ihn an seine erinnert, vor allem in Sachen Migration. Friedrich Merz, den hat er auch sehr lieb gewonnen, kann man sagen, wirkte auch bei dem Treffen so, wie er über ihn geredet hat, wozu wir gleich noch kommen. Und ich denke, dass die anderen dann auch noch dazu kamen, weil jemand wie Macron kann sich sowas natürlich nicht entgehen lassen und Keir Starmer auch nicht, der hat auch eine gute Beziehung zu Trump. Aber das Auftreten der Regierungschefs hat dann schon gezeigt, dass sie etwas geschafft haben, was ja Trump liebt, nämlich eine Situation, die es so noch nie gegeben hat. So viele EU-Regierungschefs in einem Raum bei Donald Trump. Alle kommen wegen Donald Trump mit dem ukrainischen Staatspräsidenten. Und das hat schon eine Situation geschaffen, die grundsätzlich Trump erstmal gefallen hat.
Jetzt kann man ja so und so drauf blicken, was da in Washington passiert ist. Ist das noch seriöse Diplomatie? Oder ist das vor allem Show? Oder könnte genau dieser Ansatz, also extrem persönlich, wahnsinnig schnell, sehr öffentlich auch, vielleicht sogar erfolgreicher sein als jahrelange Verhandlungen, wie es die zum Beispiel bei Minsk gab, also die jahrelangen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine und natürlich europäischen Staaten dazu, wie man jetzt in der Ostukraine miteinander umgeht, mit unzähligen Waffenstillständen, die aber hochoffiziell verhandelt wurden und die dann im russischen Überfall mündeten. Also was ich sagen will, diese Art Diplomatie, die wir sehen, diese Show-Diplomatie, glaubst du an die oder ist es noch vielleicht zu früh, um das zu bewerten?
Ich glaube erstmal grundsätzlich an gar nichts. Hier passiert so viel, so schnell, dass man da immer kritisch drauf schauen muss. Auch was Präsident XY sagt, was Trump sagt, sowieso, was Putin sagt, noch viel mehr. Eines kann man aber sagen, es ist Bewegung drin. Also diejenigen, die das feiern, was Trump macht, die sagen, schau her, 3 Jahre ist nichts passiert, Donald Trump trifft Putin, wird dafür verprügelt, aber dann kommen alle europäischen Staats- und Regierungschefs und dann sitzen sie und sprechen über den Krieg und das ist doch schon mal besser, als würde nichts passieren. Diejenigen, die das kritisch betrachten, die sagen, warum trifft man Wladimir Putin überhaupt, wenn er nicht bereit ist, in irgendeiner Form zu verhandeln und etwas zu geben? Aber offenbar ist Trump der Meinung, und das hat man dort auch am Rande gehört, da war noch ein Mikrofon offen bei einem der Treffen, da hat Trump gesagt zu Emmanuel Macron, er, und damit war Putin gemeint, er will mir einen Deal geben. So verrückt das klingen mag, hat Trump gesagt, er will, dass ich einen Deal hinbekomme. Also offenbar scheint Trump wirklich davon überzeugt zu sein, dass, weil es um ihn persönlich geht, Wladimir Putin zu Zugeständnissen bereit ist. Das Problem: bislang hat er keinerlei Zugeständnisse in irgendwelchen Fragen gemacht. Also er ist weiter bei seinen Forderungen, den territorialen Forderungen, über den Donbass haben wir gesprochen. Alle seine Kriegsforderungen sind genauso wie vor 2-3 Jahren. Er ist bei der NATO-Frage gleich geblieben. Er ist eigentlich bei allen Fragen bislang gleich geblieben. Deswegen muss man schauen, was jetzt passiert.
Also wir sind jetzt in unserer Chronologie immer noch am Montag Nachmittag. Das heißt, bevor dieser Gipfel begonnen hat, bevor vor allem Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, im Weißen Haus eingetroffen ist. Du hast ja gesagt, wie der Gipfel in Alaska zwischen Trump und Putin endete. Also Putin forderte den gesamten Donbass und Trump schien das eigentlich okay zu finden. Es gab keinen Waffenstillstand, der mehr gefordert wurde von den Amerikanern. Und der einzige Hoffnungsschimmer waren die Sicherheitsgarantien, für die sich Trump plötzlich offen zeigte. Was war die Erwartungshaltung der Europäer und auch von Zelensky gestern, also am Montag vor dem Gipfel mit Trump? Was wollte man erreichen einerseits? Oder ja, wollte man eigentlich nur verhindern, dass es nur zu einer Volleskalation kommt, wie es ja schon mal der Fall war, als Zelensky bei Trump war?
Also Philipp, ich muss jetzt mit den Zeiten ein bisschen aufpassen, denn in den letzten Tagen war ich auch in den USA in unterschiedlichen Zeitzonen zwischen Alaska und DC und dann mit der Kommunikation nach Deutschland. Deswegen mache ich es jetzt mal in der DC-Zeitzone, damit ich nichts durcheinander bekomme. Und da fängt der Tag natürlich am Montagmorgen und das ist dann in Deutschland Montagmittag, Montagnachmittag an. Also ich wache in DC auf und habe mehrere Trump-nahe Menschen hier getroffen und habe mit ihnen diskutiert, was passiert da gerade, was ist eigentlich in Alaska passiert und was kommt jetzt auf die Europäer zu. Und da waren viele, die eigentlich nie um eine Antwort verlegen sind, wirklich so, sie haben gesagt, wir wissen es nicht. Es sind so viele unterschiedliche Signale. Witkoff, der Sondergesandte, sagt, ja, jetzt gibt's einen Deal und kriegen wir alles hin und überhaupt. Und die Ukraine muss jetzt Territorium abgeben. Rubio, der Außenminister, nimmt das wieder zurück. Trump ist per Twitter unterwegs und bedroht mehr oder weniger die Ukrainer und sagt, sie müssen jetzt einlenken. So begann der Tag hier und dann habe ich verschiedene Kontakte getroffen, die schon da waren, aus der Ukraine, die angereist waren, mit Zelensky, mit dem ukrainischen Staatspräsidenten. Und da war wirklich nackte Angst zu spüren an diesem Montagmorgen in DC. Also musst du dir vorstellen, Zelensky war in Brüssel noch am Vorabend, hat dort eine gemeinsame Pressekonferenz gemacht mit Ursula von der Leyen und hat dort die Forderung von Putin, aber der, so schien es ja zumindest, Trump sich angeschlossen hatte, nämlich, dass die Russen den kompletten Donbass bekommen sollen, diese Forderung zurückgewiesen und wurde daraufhin von Trump per X bzw. True Social angegriffen. Er kommt hier an, trifft dann den Sondergesandten für die Ukraine, Keith Kellogg, am Morgen und was ich dann mitbekommen habe, war, dass der Eindruck vom Team Zelensky war, Trump wird ihnen die Pistole an die Brust setzen und wird sagen, entweder ihr gebt jetzt den ganzen Donbass ab oder es ist vorbei, wir ziehen uns zurück und das war's dann für euch. Also maximale Drucksituation. Dazu geführt, und wir haben noch nicht darüber gesprochen, denn es war ja das erste Mal, dass Zelensky wieder im Oval Office war, nach dem Oval Office Eklat, den wir hier damals im Podcast auch besprochen haben, wo er angegriffen wurde von Trump, von J.D. Vance, wo es diese Wutausbrüche gab, wo es diese Szene gab, wo Zelensky von einem sogenannten Reporter angepöbelt wurde, warum er denn keinen Anzug und keinen Schlips trage. So, und jetzt passiert Folgendes in dieser Situation. An diesem Montagmorgen bekommt die ukrainische Delegation mit, dass die Amerikaner wieder fragen, was wird denn Zelensky diesmal eigentlich tragen? Wird er wieder in Kampfmontur kommen oder wird er Anzug und Schlips tragen? So, und das ist die Situation zu diesem Zeitpunkt am Montagmorgen in Washington. Einerseits maximaler Druck von Donald Trump, der ja auch nicht nur den maximalen Druck gegen Zelensky loslässt, sondern gar nichts in Richtung Putin sagt. Also er sagt die gesamten Tage nichts Kritisches zu Putin. Das Treffen in Alaska 10 von 10, aber keine Forderung des Entgegenkommens. Stattdessen geht er wieder auf Zelensky und die Ukraine los. Und das war dieses wirklich, wo die Ukrainer gedacht haben, um Gottes Willen, es beginnt wieder von vorn. Das war die Situation bei den Ukrainern an diesem Montagmorgen. Und ich habe dann auch sofort gefragt, ja, was macht ihr denn jetzt mit dem Anzug und was habt ihr denn vor? Und das wusste zu dem Zeitpunkt meine Quelle noch nicht. Und dann hat man sich ja darauf geeinigt, ein Abbitte-Ding zu finden, was Zelensky schon mal getragen hat beim NATO-Gipfel in den Niederlanden. So eine Mischform aus Anzug. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch kein Modeexperte. Aber es war auf jeden Fall dann am Ende keine Krawatte da. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. So, und dann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelandet waren die EU-Regierungschefs. Also die sind aufgebrochen, da hat es auch lange Diskussionen gegeben. Macht das überhaupt Sinn, dass wir jetzt hierher fahren? Ist das nicht zu gefährlich? Was ist, wenn Trump auf Zelensky losgeht? Wie sehen wir aus nach diesem Alaska-Gipfel? Dürfen wir das überhaupt? So, und die Europäer haben gesagt, wir wissen nicht, was in Washington rauskommen kann. Also es kann gut gehen, aber es kann total daneben gehen. Und natürlich haben die auch die Tweets gesehen von Donald Trump. Und dann hat man sich aber überlegt, wir müssen dahin und im schlimmsten Fall dann mit Klarheit benennen, was hier passiert. Also sie waren offenbar auch zur direkten Konfrontation mit Donald Trump bereit, für den Fall, dass Trump einfach so wie Anfang des Jahres auf Zelensky losgegangen wäre und sich ausschließlich auch öffentlich auf die Seite gestellt hätte.
Normalerweise ist es ja so, wenn Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel reisen, dann ist das meiste vorher abgesprochen und es geht nur noch um Feinheiten, um Details. Man weiß auf jeden Fall ganz genau, wo man hinfährt und worauf man sich einlässt und worüber man sprechen wird. Die Situation, die du jetzt beschrieben hast, ist das komplette Gegenteil davon. Also man fährt so ein bisschen in die Höhle des Löwen, hat keine Ahnung, was einen erwartet. Und rechnet mit dem Schlimmsten. Und dann ist Zelensky erstmal alleine im Weißen Haus angekommen.
Ja, das ist auch wichtig zu sagen, Philipp. Das hatte ich nämlich dann auch gefragt am Montagmorgen in Washington und habe gesagt, naja, aber diesmal habt ihr ja die Europäer dabei. Und dann sagten mir meine Quellen, naja, also zuerst sind wir alleine bei Donald Trump im Oval Office und wenn dann was passiert, da ist kein Europäer. Also dieses, was ja vorher so geheißen hatte, die fahren dann da gemeinsam hin, das war ja auch auseinanderdividiert. Denn zuerst hat Trump Zelensky getroffen und dann kamen die Europäer dazu.
So, und er hat ja nicht nur Zelensky getroffen zu einem vertraulichen Gespräch, sondern es ging ja wieder fast direkt vor die Kameras im Oval Office. Also genau die Situation, die es im Februar schon gegeben hat, als dieses Gespräch so komplett schief lief. Und das war ja nicht nur eine rhetorische Eskalation damals, sondern das hat ja konkrete Folgen für die Ukraine. Also Trump legte für eine kurze Zeit Waffenlieferungen auf Eis und natürlich auch die Geheimdienstzusammenarbeit, die so wichtig ist für die Armee. Das heißt, da stand also einiges auf dem Spiel. Du kennst Zelensky, du hast ihn oft interviewt. Was ist da in ihm vorgegangen? Was hat man ihm angesehen und wie groß war auch der Druck, auf diesen Mann in so einer Situation nach Washington zu reisen und dieses Weiße Haus zu betreten?
Also, obwohl der Krieg schon so lange geht und es schon viele extreme Situationen gab, kann man, glaube ich, eins sagen, bis zum jetzigen Zeitpunkt, es werden ja noch viele Ereignisse kommen, war der Druck für Zelensky noch nie so groß. Einfach durch die Weltlage, durch das, was in Alaska passiert ist, durch die Tatsache, wie dann die Stimmung war vor diesem Treffen. Und ja, ich habe ihm das auch ein bisschen angesehen. Also kenne ihn jetzt ein bisschen von Interviews und von Gesprächen. Und diese Nervosität hat man ihm schon angesehen. Aber das fand ich dann interessant, wenn wir dann jetzt dazu kommen, wie er dann im Weißen Haus ankam, die ist dann relativ schnell abgefallen, weil man gemerkt hat, also er kam ein bisschen verspätet dort an, vorher hatte es noch die Gespräche mit den Europäern gegeben, also die haben sich erstmal, bevor Zelensky im Weißen Haus ankam, hat er sich noch mit den europäischen Regierungschefs getroffen und von der Leyen. Und dann haben sie dort eine Strategie und auch über Taktik gesprochen. Und sie haben ihm nochmal gesagt, wenn es irgendeine Provokation geben könnte, auch von J.D. Vance zum Beispiel, der beim letzten Mal da der Redelsführer war, dann soll er sich ruhig verhalten und haben ihn nochmal gebrieft. Bitte dann nicht aufbrausend sein, sondern einfach das Wegschweigen oder nett antworten und Trump umschmeicheln. Also sie haben nochmal richtig auf ihn eingeredet dort in der Botschaft, in der ukrainischen, um ihn zu briefen, um zu sagen, pass auf, jetzt geht's hier wirklich um alles und das darf jetzt nicht schief gehen. Und ja, dann fuhr Zelensky im Weißen Haus vor. Ich war ja dort, da war wirklich Riesenauflauf, auch an Presse. Die anderen White House-Kollegen haben mir erzählt, wahrscheinlich wären noch mehr sonst da gewesen, aber eigentlich ist ja Ferienzeit und dafür war extrem, extrem viel los. Und dann stieg Zelensky aus in, ja, du bist hier der Fashion-Experte, Philipp, was war das, was er anhatte?
Er hatte dunkle Kleidung an. So viel kann ich als Fashion-Experte auf jeden Fall mal feststellen. Nein, es war etwas Sakko-artiges, eine Art Sakko im Militär-Look, jetzt ohne Flecktarn natürlich, aber in dunkle Farben. Es sah nach einem Anzug aus, ohne dass es ein richtiger Anzug war. Denn Zelensky hat ja gesagt, er wird erst wieder Sakko und Schlips tragen, wenn der Krieg vorbei ist. Wie gesagt, die Krawatte blieb weg, aber das, was er trug, das sah auf jeden Fall recht elegant aus und deutlich eleganter als das, was er im Februar anhatte. Was ich ja ganz faszinierend finde an der Geschichte ist, dass Zelensky von den Europäern vorbereitet wurde auf dieses Treffen. Also und ehrlicherweise, das muss man glaube ich so direkt sagen, wie konnte er Donald Trump ihn irgendwie in seinen Bann ziehen, sich bei ihm einschleimen? Das ist ja das, was ihm im Prinzip beigebracht wurde. Und das ist ja eigentlich etwas, was er können müsste, denn er ist vor seiner Politikerzeit ist er Comedian und Schauspieler gewesen, einer der berühmtesten, erfolgreichsten Schauspieler der Ukraine. Aber er scheint das irgendwie so sehr abgelegt zu haben und so sehr Kriegspräsident zu sein, dass er jetzt von Standard, also von normalen Politikern, die niemals Schauspieler waren, jetzt daran erinnert werden muss, dass er auch sich ein bisschen verstellen muss, wenn er im Weißen Haus ankommt. So, und wir können ja verraten, dieses Treffen ist ganz anders gelaufen als beim letzten Mal. Es gab keine Eskalation. Er ist da eigentlich ziemlich gut durchgekommen. Was hat er denn ganz konkret anders gemacht als beim letzten Mal?
Also erst einmal hat er, ich glaube, dass bestimmt Einzelne zumindest ihm gesagt haben, zieh doch endlich eine Krawatte an. Ja, die haben doch auch alle Krawatte an. Also höre ich auch manchmal, wenn ich mit Leuten so diskutiere, auch aus dem politischen Raum, die sagen, das verstehen wir nicht, warum provoziert er den dann? Vergessen eben, dass Zelensky zu seinen Leuten gesagt hat in der Ukraine, erst dann wieder Krawatte, wenn es Frieden gibt. Das wäre, so interpretiert er das, Verrat gegenüber seiner Bevölkerung. Kann man anders sehen, aber das ist eben die Begründung. Deswegen diese Zwischenlösung. Aber als er dann ausstieg aus dem Auto, hat Donald Trump sofort zu ihm gesagt, wie beautiful er aussehe und wie großartig. Und das war in dem Fall offenbar nicht ironisch gemeint. Bei der ersten Begegnung der beiden in bezogen damals noch Militäroutfit oder komplett Militäroutfit, da hat Trump das ja mehr spöttisch gesagt und diesmal meinte er es offenbar ernst. So, und dann...
Paul, ganz kurz, ich glaube, man muss einmal für so einen Reality-Check unterbrechen. Wir sprechen jetzt ernsthaft darüber, wie der amerikanische Präsident das Outfit des ukrainischen Kriegspräsidenten bewertet.
Ja, das muss man sich, glaube ich,
immer. Also, wir sprechen hier über die Bewertung eines Gipfels und es geht jetzt darum, wie der eine Präsident die Kleidung des anderen findet.
So. Ja, du hast vollkommen recht, aber ich habe ja erklärt, was vorher in den Stunden passiert ist.
Deswegen
ist das höchst relevant. Also, ich bin sonst niemand, der Outfits so sehr bewertet und auch sicherlich kein Auge dafür hat.
Ich wollte nur, dass wir einmal kurz rauszoomen. Also, der Anzug, Haken dran. So, wie ging es dann weiter und wie hat Zelensky es geschafft, durchzukommen?
Also, das Verrückte ist ja im Weißen Haus immer, normalerweise oder früher war es so, ja, ein Präsident kommt zu Besuch, sie sitzen dort kurz, dann werden Fotos gemacht und dann ist vorbei. Und dann reden sie hinter verschlossenen Türen und dann gibt es eine Pressekonferenz. So war das früher mal. Bei Donald Trump kommst du rein, ja, und es ist so, als würdest du jetzt, weiß ich nicht, bei jemandem zu Besuch sein und der sagt kurz Hallo und dann kommst du irgendwie ins Esszimmer oder ins Wohnzimmer und dann sitzen da aber, weiß ich nicht, 150 Leute und 17 Kameras und es geht direkt los. Also es ist so, als würdest du direkt in die meistgesehene Sendung des Landes, nachdem du irgendwie irgendwo gelandet bist, reingeschaltet werden und es ist sofort Sendung. Und dann hat Zelensky etwas gefunden, was er finde ich, sehr klug gemacht hat. Er hat erst einmal einen Brief übergeben von seiner Ehefrau, von der First Lady, an die First Lady des US-Präsidenten Melania Trump. Das muss man dazu sagen, Melania Trump hatte Donald Trump einen Brief mitgegeben für Wladimir Putin, wo es um die verschleppten ukrainischen Kinder in den besetzten Gebieten geht. Darüber haben wir ja auch schon häufiger gesprochen. Das sind Zehntausende, Hunderttausende Kinder, teilweise ohne ihre Eltern, wirklich verschleppt aus diesen Gebieten. Da gibt es grausame Berichte, wieder auch Babys und kleine Kinder zur Adoption dann freigegeben werden, wo man nie mehr nachvollziehen kann, wo ihre Eltern sind, ob sie noch leben. Und ja, ist ein großes Thema. So, und das hat sofort einen Nerv getroffen. Wir erinnern uns, Melania Trump soll ja auch die heimliche, so sagt man, Alliierte der Ukraine sein. Und sie hat offenbar sehr viel mehr Mitgefühl mit den Ukrainern als viele im Magerlager und soll auch in den vergangenen Monaten immer wieder Trump gesagt haben, du telefonierst da immer mit Wladimir Putin, aber am nächsten Tag wird dann die Ukraine wieder bombardiert und Zivilisten werden angegriffen. Und da hat er direkt einen Punkt getroffen bei Donald Trump, so einen menschlichen Punkt, wo man sofort gemerkt hat, okay, das war ein guter Start.
Das war ganz anders als beim letzten Mal, muss man sagen. Denn im Februar, als Zelensky im Weißen Haus saß, hat er zunächst einmal Bilder gezeigt von ukrainischen Kriegsgefangenen. Und das ist natürlich auch einerseits sehr eindrucksvolle Bilder, wie diese armen Menschen misshandelt wurden in der russischen Kriegsgefangenschaft, ist aber etwas rein Militärisches, komplett Unpersönliches. Und das hat er jetzt geändert.
Das hat er geändert und das war wirklich, glaube ich, eine tolle Taktik, indem er erstmal Melania Trump gedankt hat und dann selbst einen Brief übergeben hat. Und das war etwas, was wirklich geholfen hat. Und ja, dann hat er Donald Trump gelobt und hat gesagt, wie großartig das US-Militär ist. Und es ging hin und her. Und bei den Fragen, die gestellt wurden, also bei den Fragen, die so reingerufen wurden, war übrigens auch wieder eine Aussage, die Zelensky in dem Fall extrem gut pariert hat, nämlich ausgerechnet der Reporter, der ihn damals angegriffen hat, manche glauben, das war bestellt von den Trump-Leuten, der auch eher ein, wie soll man sagen, rechtskonservativer Blogger ist oder wie auch immer man das bezeichnen will, der wurde dann wieder von Trump drangenommen und der hat dann Zelensky gelobt für sein neues Outfit und dann hat Zelensky zurückgeschossen, fand ich extrem, extrem lustig, hat gesagt, ja, ich habe mein Outfit gewechselt, du nicht. Also der hatte offenbar...
Und damit hat er sogar Donald Trump auch zum Lachen gebracht, ja. Also ja. Es war nicht so giftig, wie es beim letzten Mal der Fall war, sondern er hat das lustig gemacht und wie gesagt, das kann er ja eigentlich als Comedian, das muss er können. Und das hat er jetzt auch geschafft.
Das hat er geschafft mit dieser Aussage. Und dann war mein Eindruck in diesem Oval Office, das war zu erkennen, dass Trump offenbar in diesem Moment auch keine brutale Ansage mehr machen wollte. Er hat zwar wieder gesagt, ja, wir brauchen heute einen Deal und sonst gibt's keinen Deal. Aber er hat jetzt zum Beispiel dort nicht gesessen und gesagt, und ich sag dir, Volodymyr, du musst den Donbass hergeben, ansonsten gibt's keinen Deal oder irgendwas in der Richtung, was man vielleicht hätte erwarten können angesichts der Stimmung vorher. Das gab es nicht. Er hat sich da zurückgehalten. Er hat bestimmte Positionen wiederholt. Aber er hat jetzt kein neues Öl ins Feuer gegossen vor der Presse. Das war mein Eindruck dieses ersten öffentlichen Termins und dann haben sie sich ja zurückgezogen, also Trump und Zelensky, um alleine zu sprechen. Da war dann auch keine Presse mehr dabei. Was man dann aber sehen konnte, war, dass offenbar die Amerikaner eine große Landkarte mitgebracht haben, wo die verschiedenen ukrainischen Regionen und wo die Kriegslinien eingezeichnet waren.
Du hast noch eine Kleinigkeit vergessen, die Zelensky gemacht hat bei diesem Meeting, also im Prinzip das, was ich auch immer zum Abschluss der Podcast-Folgen mache. Er hat sich bedankt. Er hat sich nur etwas häufiger bedankt als ich. Das ist wirklich ein gutes Dutzend Mal.
Kannst du mal sagen?
Ja, danke, Paul, auch für diese Antwort. Kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Und ich möchte mich vorab schon bedanken.
Ja, aber das ist etwas, was ja auch viele gesagt haben nach dem letzten Mal und was so der Spin auch der Konservativen oder der Magerpresse war. Da kommt Zelensky hier in unser Land und bedankt sich nicht mal für die Milliarden, die wir gegeben haben und die Waffen und überhaupt, dass wir dazu geholfen haben, eben, dass das Land sich verteidigen konnte, was ja auch stimmt. Ja, also was ja ohne amerikanische Waffen, das muss man immer wieder klar sagen. Und übrigens auch, und das hat Trump ja auch nochmal wiederholt, die Javelins, die sie am Anfang benutzt haben, um die Russen aufzuhalten, das waren ja tatsächlich Waffen, die noch von Donald Trump geliefert wurden. Die wollte Obama niemals liefern. Trump hat sie damals geliefert, wird manchmal vergessen. Und diese Dankesworte, und das haben ihm die Europäer auch nochmal gesagt, dass das ganz wichtig ist, sich immer bei Donald Trump zu bedanken. Also, das klingt jetzt, wenn ich so selbst höre, was ich erzähle, ja, es ist ja wie, als würde man mit einem kleinen Kind sprechen oder ich weiß nicht, aber ja, das ist alles Psychologie.
Absolut, das heißt ja auch, Danke sagen kostet nichts. Und im Fall von Donald Trump muss man sagen, nicht Danke zu sagen kann sehr, sehr teuer werden. Deswegen sagt man es besser. So, dann kamen ja auch irgendwann die Europäer dazu. Also nochmal die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, um Herrn Macron nicht zu vergessen, Großbritannien, Finnland, Italien, Deutschland. Ich hoffe, ich habe jetzt alle. Und dazu noch der NATO-Generalsekretär und die EU-Kommissionschefin. Also wirklich
und
eine
Großbritanniens Regierungschefs hast
ich
du
dachte,
vergessen
ich hatte,
in dem Fall.
Ich dachte,
ja,
ich habe
egal.
Ihn, aber das werden jetzt die Zuhörer entscheiden, was ich hier vergessen habe und was nicht. Also, die kommen dann dazu und es geht ja auch erstmal direkt vor die Presse. Die sitzen da an einem langen Tisch. Und
ja, sie sind, muss man kurz dazu sagen, ne? Trump und Zelensky waren im Oval Office, haben sich dann, da war die Presse dabei, dann haben sich zurückgezogen und dann sehen wir Bilder, wie sie vom Oval Office in einen anderen Teil des Weißen Hauses gehen. Ich habe jetzt vergessen, wie der Raum heißt. Es ist auf jeden Fall ein großer Schreibtisch dort und eben sehr viel mehr Platz, wo mehr Regierungschefs, Berater Platz finden können. Und das Meeting war so, dass nur die jeweiligen Regierungschefs plus ein Berater dabei waren. Also es war jetzt nicht eine riesige Delegation, sondern jeweils der Regierungschef und außenpolitische Berater. Das war's. Aber du hast vollkommen recht, am Anfang wieder Presse ohne Ende, ja, also Kameras zumindest ohne Ende, die wie in einer Reality-Show draufgehalten haben und Donald Trump saß dort wie, ja, wie hast du es genannt?
Also, das ist hier ein privates Gespräch, auf das du dich berufst.
Achso, Entschuldigung, ich kann zwischen Privat und Podcast nicht mehr unterscheiden.
Man könnte sagen, er saß da wie eine Art Klassenlehrer, der seine Schüler nacheinander drangenommen hat. Mir ist so ein bisschen der Bachelor-Vergleich eingefallen, ehrlicherweise. Er hat ja auch früher seine eigene TV-Show gehabt, die ich nie geschaut habe, aber auch da soll es so abgelaufen. Genau, die habe ich leider nie gesehen, aber mich erinnert das daran, was ich so über den Bachelor höre. Ich muss sagen, ich habe die Sendung nicht so oft in meinem Leben geschaut.
Du kannst es ruhig sagen, Philipp, du darfst es sagen, trau dich.
Also ich bin absoluter Bachelor-Suchti. Und das war genauso. Nein, also Donald Trump saß da in der Mitte dieses Tisches und hat ja nacheinander alle europäischen Politiker drangenommen. Und die sollten sich natürlich auch alle bedanken. So haben es die meisten auch gemacht und haben Trump gelobt. Aber er saß ja wirklich da und hat gesagt, jetzt bist du dran. Und jetzt sag du bitte was. Also es war ein sehr klares, wie ich fand, so ein Chef versus Untergebene. Verhältnis, außer bei einem, und zwar bei Bundeskanzler Friedrich Merz. Beschreib mal bitte die Szene, wie das vor sich gegangen ist.
Also erstmal in der Vorstellungsrunde hat er den Bundeskanzler für seinen Turn gelobt. Also erstmal, dass er ihn auch ein Great Leader ist und dass er eine tolle Bräune im Gesicht hat. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, war Friedrich Merz zuletzt am Tegernsee. Also offenbar hat die Sonne geschienen und Donald Trump war neidisch auf die Bräune von Friedrich Merz. So hat er es zumindest gesagt. Das war noch der nette Teil. Ja, ich hab's mir angeschaut und da zugeguckt und dachte, als er angefangen hat, sie alle ranzunehmen, was für eine Schleimshow schon wieder, ja? Also alle, die sagen, he's the greatest und haben wir verstanden, von Stubb bis, ja, von der Leyen und alle sagen, was für ein great deal und riesen Progress und überhaupt. Und Friedrich Merz hat sich auch bedankt, hat dann aber etwas gesagt, was eben im totalen Widerspruch zu Trumps Linie stand. Also Friedrich Merz hat gesagt, ich paraphrasiere jetzt, wenn es ein nächstes Treffen geben sollte, dann brauchen wir eine Waffenruhe. Und Waffenruhe ist ja vom Wort, das Donald Trump monatelang benutzt hat, Richtung Zelensky und Putin. Seit Alaska benutzt er das ja nicht mehr und sagt, nee, Waffenruhe sei gar nicht so wichtig, weil wir brauchen eine Gesamtlösung. Und Friedrich Merz hat dann darauf bestanden und hat gesagt, nein, es wäre wichtig, dass es diese Waffenruhe als nächsten Schritt gäbe. Daraufhin hat Donald Trump sich das Wort genommen und hat gesagt, nun ja, er habe 6 riesen Deals verhandelt, also hat Kongo als Beispiel genommen und weitere riesen Peace-Deals, die er verhandelt hätte, und nie hätte man dann eine Waffenruhe gebraucht. Also hat dann direkt zurückgewettert gegen Friedrich Merz, so, also was das jetzt sollte.
Du hast ja beschrieben, wie sich die Äußerung von Merz von den anderen unterschieden hat. Und die haben sich ja immer... Ja.
Man muss sagen,
bedankt,
Philipp,
ja.
Man muss sagen, ich fand nach Friedrich Merz kam dann ja noch Meloni und Macron und auch die waren klarer jetzt als die Wortmeldung von Stubb oder auch Starmer und anderen, die vorher war. Also es wirkte auf mich dann doch einigermaßen koordiniert, dass sie wussten, dass Merz dieses Thema ansprechen würde. Also vielleicht war die Taktik, ohne dass ich mit jemandem darüber gesprochen habe, so, dass man am Anfang ganz viel Nettes sagen wollte, woraufhin dann Merz, Meloni, Macron die kritischen Punkte genannt haben. Könnte eine Taktik sein. Und Meloni hat ja zum Beispiel gesagt, wie wichtig Sicherheitsgarantien sind. Auch ein schwieriges Thema für Donald Trump. Er will jetzt zwar angeblich welche, aber in der Vergangenheit wollte er sie auch nicht. Also da haben sie dann doch mehrere kritische Punkte angesprochen.
Absolut, aber ich fand Merz dennoch eindeutig am kritischsten, weil er, ja, wie auch, wie du gesagt hast, einen Punkt angesprochen hat, den Trump eigentlich schon abgeräumt hatte. Also Trump hat offiziell auf seine Forderung nach einem Waffenstillstand verzichtet. Das war eines der Ergebnisse dieses Gipfels in Alaska mit Wladimir Putin. Ja, Sicherheitsgarantien ist auch schwierig für ihn, aber er schien ja dazu bereit zu sein. Und dann kommt Merz und man muss dazu sagen, Merz sah sich selbst auch Kritik ausgesetzt, weil er in den vergangenen Tagen auch nicht mehr so richtig vom Waffenstillstand gesprochen hat. Und wir haben auch bei Bild darüber berichtet, also Wolfgang Ischinger, Diplomatenlegende, hat gesagt, naja, das geht eigentlich so nicht. Merz sollte auf jeden Fall bei der Forderung bleiben und selbst weiterhin einen Waffenstillstand fordern, auch wenn Trump jetzt seine Meinung geändert hat. Und das hat Merz ja auch wirklich getan. Und
Philipp, muss man, glaube ich, einmal erklären für die Leute, die jetzt nicht so wie wir uns 24/7 damit beschäftigen, was der Unterschied ist zwischen dem, was Donald Trump jetzt sagt und was Friedrich Merz sagt. Es war ja angedacht, diese Waffenruhe, Waffenstillstand für 30 Tage und zwar sofort, also die Waffen schweigen an der Kontaktlinie. Das hatte Trump versucht durchzusetzen. Wladimir Putin hat gesagt, nein, es sei ein viel größeres Problem zu lösen. Und wenn man Frieden wolle, dann müsse man sofort einen Deal finden, ohne eine Waffenruhe dazwischen. Aus Sicht von Wladimir Putin ist es so, dass er einfach weiterkämpfen will und Zeit gewinnen will, also total offensichtlich. Aber deswegen hat sich Trump da auf Putin bewegt und viele Beobachter, aber auch europäische Experten haben gesagt, Moment mal, das kann doch nicht sein, wenn Trump davon jetzt abrückt, dass ihr einfach sagt, ja, dann machen wir auch mit.
Genau so ist es. So, und dann saß da Bundeskanzler Merz und hat gesagt, er könne es sich nicht vorstellen, dass es zu einem Treffen kommt zwischen Trump, Putin und Zelensky, während weitergeschossen wird und man müsse weiter Druck auf Russland ausüben. Sprich, man müsse etwas tun, was Trump jetzt eigentlich nicht mehr tun wollte. Und Trump hat ja auch durchaus widersprochen. Jetzt sehe ich.
Was ich mich gefragt habe, ehrlicherweise, ist auch im Nachhinein, ging es Merz darum, ein Signal an die Öffentlichkeit zu senden? Oder glaubt er damit, was erreichen zu können? Weil ehrlicherweise, Trump hat's abgeräumt und Merz kennt Trump mittlerweile auch eine Zeit. Nur weil Merz und Macron jetzt sagen, ja, wir wollen aber doch eine Waffenruhe, wird ja jetzt Trump nicht seine Taktik ändern, zumal wenn du es öffentlich machst. Also mein Eindruck war eher, es war so ein öffentliches Ding. Das hat er ja auch in einer Situation gesagt, wo er wusste, dass die Kameras an waren.
Ja, und ich wollte dich fragen, ist das deiner Meinung nach eigentlich schlau oder ist das leichtfertig, Trump so zu widersprechen? Denn man weiß ja, wie Trump mit Widerspruch umgeht. Die anderen Politiker, die haben sich ja nicht nur so die ganze Zeit bei ihm bedankt, sondern sie haben ja erst immer mit einem Dank angefangen und haben dann ihre politischen Botschaften untergebracht. Also lohnt sich das, Trump so offen zu widersprechen oder eher nicht?
Kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Ich meine, auf der einen Seite taktisch, was ich gerade gesagt habe, oder strategisch, ist es wahrscheinlich so, dass Merz auch weiß, jetzt, weil er das sagt, wird sich daran nichts ändern. Aber bedeutet das, dass man immer von seinen Positionen sofort abrücken sollte, nur weil Donald Trump irgendwie in 24 Stunden fünfmal seine Meinung ändert? Finde ich nicht. Allerdings ist es dann etwas seltsam, dass er diese Waffenruheposition in den vergangenen Tagen nicht erhoben hat. Aber ist, finde ich jetzt auch nicht, und in dem Fall stimmt das Wort, kriegsentscheidend im Sinne von, wie Donald Trump da weiter vorgeht.
So, nachdem diese Runde mit den Europäern und Zelensky zusammen durch war, haben die sich wiederum zurückgezogen. Also die Presse war weg und die haben untereinander beraten. Und dann ist erstmal eigentlich nichts rausgedrungen. Also es gab keinen klassischen Handyalarm, bis dann doch etwas rausdrang. Und ich muss jetzt einmal kurz hier dein Twitter-Profil aufrufen und einmal kurz vorlesen, was du getwittert hast. So, manche Tweets kann man sich echt einrahmen. Breaking Doppelpunkt, Trump unterbricht Gespräch mit Zelensky und EU-Regierungschefs nach Bildinformation für einen Anruf bei Putin. Danach soll es mit Regierungschefs und Zelensky im Oval Office weitergehen. Paul, was ist da passiert?
Ja, ich dachte, du fragst mich jetzt, woher weißt du das, Paul? Das darf ich natürlich nicht erzählen. Aber es war so, dass es dann eben dieses Treffen gab, wo erst die Presse dabei war und dann weiter diskutiert wurde über alle möglichen Fragen, also Sicherheitsgarantien. Es wurde über weitere Treffen, mögliche Treffen, welche Formate gesprochen. Es wurde abseits dieser offiziellen Formate natürlich auch über territoriale Fragen gesprochen, das sensibelste Thema. Deswegen sehen wir dazu auch nichts öffentlich, weil alles, was über Donbass, über Linien, über gesprochen wird, setzt Zelensky sofort auch innenpolitisch unter Druck. Deswegen sind sie da sehr vorsichtig. Aber es gab dann, und Trump hatte angekündigt, schon bevor das Treffen stattfinden würde, dass er nach dem Treffen mit den Europäern ein Telefonat mit Wladimir Putin geplant habe. Und zwar, um ihn zu informieren über die Ergebnisse, und Trumps Ziel war ja, dass es sofort ein direktes Treffen mit Zelensky geben sollte. Also Zelensky, Trump und Putin. Jetzt waren diese EU-Regierungschefs länger da und kamen ein bisschen, also sie kamen nicht verspätet, aber es hat eben länger gedauert. Und es war so, dass dieser Call mit Putin offenbar schon gescheduled war. Da gehen die Erzählungen so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, Trump habe dann spontan mehr oder weniger gesagt, man müsse jetzt doch alle gemeinsam mit Wladimir Putin telefonieren. Also offenbar hatte er am Anfang vor, dass alle EU-Regierungschefs und er in diesem Zimmer jetzt Wladimir Putin anrufen. Das war die Ursprungsidee. Und da hat man sich dann
ganz normal bei solchen diplomatischen Gipfeln, dass man einfach Wladimir Putin anruft, vor allem für Zelensky, dessen Land im Krieg ist.
Ja, genau, ja, der ja die ganze Zeit dort an diesem Tisch saß. So, und dann hat Trump ist dann in ein Nebenzimmer gegangen und hat den EU-Regierungschefs und Zelensky gesagt, dass man sich wieder trifft im Oval Office. Die sollen dann Richtung Oval Office gegangen sein, so höre ich das. Und dann hat Trump mit Putin telefoniert und danach dann wieder mit der anderen Seite. Und offenbar war das Entscheidende für Donald Trump in diesem Gespräch, dass er Putin unter Druck setzen wollte, dass es jetzt ganz schnell ein Treffen geben sollte. Also es hieß ja erst ein Dreiertreffen und dann hat er versucht, offenbar schon mit direkten Terminen Putin zu konfrontieren und zu sagen, ihr müsst euch jetzt aber dann oder dann oder dann oder dann treffen. Und Zelensky hat sich ja grundsätzlich auch schon in der Vergangenheit bereit erklärt, sich mit Putin zu treffen. Allerdings ist es natürlich nicht einfacher geworden für ihn, angesichts der Tatsache, dass es keine Waffenruhe gibt, dass dieser Alaska-Gipfel so verlaufen ist, wie er verlaufen ist. Also es braucht ja auch für ihn bestimmte Grundvoraussetzungen. Und dann gab es das Telefonat. Wir haben das dann gemeldet. Diese Meldung ist dann ziemlich um die Welt gegangen. Ja, also das ist jetzt ein Telefonat zwischen Putin und Trump gab. Andere US-Medien, gut, wir sind ein deutsches Medium, aber US-Medien haben danach das bestätigt und haben das dann auch berichtet, dass es dieses Gespräch gab. Und dann wird's jetzt schon schwieriger, weil aus diesem Gespräch dann unterschiedliche Dinge interpretiert wurden. Also, danach haben sich nochmal im Oval Office getroffen, weitere Formate diskutiert, was jetzt passiert. Dann geht man am frühen Abend Washingtoner Zeit auseinander. Friedrich Merz kommt, wo ich dann auch war, in ein Hotel in der Nähe des Weißen Hauses und gibt eine Pressekonferenz. Und in dieser Pressekonferenz sagt Friedrich Merz, dass es ein Treffen von Putin und Zelensky binnen 2 Wochen geben solle. Und das sei das Ergebnis. Und danach könnte es dann auch ein Treffen der 3 Regierungschefs geben. Parallel allerdings kommt aus Russland ein anderes Zeichen. Wir wissen nicht, was Putin in diesem Gespräch, wir waren nicht dabei, wir hören nur, was Trump gesagt hat. Aber die Russen sagen plötzlich, nein, es sei nur darüber geredet worden, die Gesprächsebene zu erhöhen, also der Verhandlungsteams. Wir erinnern uns, es hat Verhandlungen, da war ich damals auch, haben wir auch im Podcast darüber berichtet, in Istanbul gegeben zwischen der russischen Delegation und der ukrainischen. Und da haben wir ja immer gesagt, naja, ist ja lächerlich, Putin schickt da Leute, die überhaupt nichts zu melden haben und es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und Zelensky hat immer gesagt, naja, ich würde gerne verhandeln, wenn denn Putin kommt. Und hat dann so Delegationen hingeschickt, die dann ja über Gefangenenaustausch geredet haben, aber ganz sicherlich nicht über Gebietsabtretung oder ähnliches. So, jetzt ist die Frage, ob es, ja, wie soll ich sagen, ob es jetzt dieses Gespräch zwischen Putin und Zelensky wirklich gibt. Wir nehmen auf, Washingtoner Zeit, 20.06 Uhr. Das bedeutet, bei dir in Deutschland ist es 2 Uhr früh, lieber Philipp. Bist du noch wach?
Das kann man so sagen, ja.
Das kann man so sagen. Danke dir übrigens mal für deinen wahnsinnigen Einsatz, ja, weil wir jetzt hier über Danke, Danke.
Danke.
Und ja, wir sind schon ein bisschen funny jetzt gerade, dass wir, weil wir schon so ein langer Tag war. Aber ich lese noch mal vor, was dann der Putin-Berater Ushakov jetzt gesagt hat. Also, Trump and Putin had discussed the idea of exploring the possibility of raising the level of representatives of Moscow and Kiev at the talks. He stopped short of confirming whether Putin had agreed to a bilateral or trilateral meeting. Also, er hat es nicht dementiert. Er hat aber auch nicht gesagt, dass das stattfinden soll, sondern im ersten Schritt offenbar jetzt diese Verhandlungsgruppen zu verändern. Aus den Kreisen, mit denen ich danach darüber gesprochen habe, heißt es, dass Trump Putin in Wahrheit überrumpelt habe und dass er jetzt in einer schwierigen Lage sei, so wurde das interpretiert, weil Putin auch nicht Trump enttäuschen will, aber er in Russland immer gesagt hat, warum soll ich mich mit Zelensky treffen? Der ist ja ein illegitimer Präsident, was habe ich mit dem zu schaffen? Und ich rede mit Donald Trump über die Ukraine und was soll ich mit dem überhaupt? Also das ist das, wie es jetzt westliche Beobachter beschreiben.
Lass uns jetzt doch zu den Ergebnissen dieses Gipfels kommen. Und eines davon ist das, was du gerade beschrieben hast, dass wie es weitergeht. Also die Trump wollte ja ein sogenanntes Trilateral, also ein Meeting Trump, Putin, Zelensky. Das will er weiterhin, aber zunächst will er ein bilaterales Meeting zwischen Putin und Zelensky sehen. Also bei wem liegt jetzt der Ball? Wie geht's da weiter?
Also was dieses Treffen angeht, so wird es zumindest beschrieben, auch im Umfeld von Merz liegt jetzt der Ball bei Putin. Da werden wir sehen, was dann wirklich kommt. So wie wir Putin erlebt haben, wird er erst einmal sagen, ja, können wir vielleicht machen, dafür müsse aber jenes und solches geschehen. Aus europäischer Sicht die Ergebnisse, und das hat man auch Merz angemerkt, ging es nochmal darum, auch Trump klarzumachen, was diese Gebietsabtretungen für die Ukraine bedeuten würden, also der Donbass. Da ging es ja darum, dass diese Verteidigungsanlagen da so gut ausgebaut sind. Und da muss Mark Rutte in dieser internen Sitzung gesagt haben, auch in Richtung Donald Trump, also der NATO-Generalsekretär, das hat er auch schon mal öffentlich gesagt, naja, wenn man das einfach abgeben würde, ohne auch Sicherheitsgarantien und anderes, dann wäre das die Autobahn, the highway to Kiev. Also man hat versucht, Trump auch immer mit bestimmten Bildern zu überzeugen, intern. Ja, und man hat auch gesagt, dass der Plan, also wenn man diese gesamten freien Teile des Donbass aufgeben würde, dann sei das mit dem Verzicht der USA auf Florida vergleichbar. Auch hier wieder ein Bild, Florida kennt Donald Trump, ja, lebt selbst dort gerne, wenn er nicht im Weißen Haus sein muss. Also man hat vorher offenbar auch genau überlegt, welche Bilder will man Donald Trump transportieren? Wie schafft man es, dass er nach diesem Alaska-Gipfel wieder anders denkt, dass etwas anderes in seinem Kopf ist, was dazu führen könnte, dass er möglicherweise ja sich wieder anders aufstellt? Da geht's ja auch dann um die Frage der Sanktionen, die überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben in Richtung Russland. Auch da hat man nochmal darauf verwiesen. Aber vor allem ging's darum, über diese Gebietsabtretung und die Konsequenzen zu sprechen in dem Gespräch und auch dann über Sicherheitsgarantien.
Da werden wir ganz kurz zu den Territorien. Man hatte ja die Befürchtung, dass Trump den Europäern und vor allem Zelensky die Pistole auf die Brust setzt und sagt, so, der Putin schenkt dir den Frieden, du musst ihm nur den Donbass abgeben, die Verteidigungsanlagen in der Region Donetsk, mach das und du hast einen Frieden, mach's nicht und ich bin hier raus. Das ist also nicht passiert. Das war die große
also
Befürchtung.
Es ist zumindest nicht so passiert, dass wir es bislang mitbekommen haben. Es ist nicht öffentlich passiert, das definitiv nicht. Was ja schon mal etwas ist für Donald Trump, wenn wir uns seine Tweets anschauen. Was ich aber schon gehört habe von der ukrainischen Seite, dass am Rande dieses Treffens es immer wieder auch die Hinweise gab, dass es wohl ohne Gebietsabtretung nicht gehen werde. Ich weiß nicht, wie weit man dort gegangen ist, aber in Wahrheit ist das ja eine Binse, denn wenn wir uns den Alternativplan oder die Forderungen anschauen würden, ja, wenn die Ukraine sagt, okay, wir machen eine Waffenruhe an der Frontlinie, wo sie momentan stehen, dann weiß die Ukraine natürlich, dass sie die Gebiete, die Russland bis dahin erobert hat, so schnell nicht wiedersehen würden. Also das mögen sie öffentlich nicht sagen, aber das ist ja nun mal dann Realität. Ja, so, aber es geht ja bei dieser Donbass-Frage nicht um eine Linie, die es jetzt gibt, eine Frontlinie, sondern es geht um Gebiete, die momentan noch komplett von der Ukraine gehalten werden und wo Putin sagt, ich mache nur Frieden, wenn ihr die freiwillig abgebt.
Es gab eben die große Befürchtung, dass 1:1 Putins Plan oder Putins Angebot, wenn man das überhaupt so nennen kann, übernommen wird. Das ist, du hast gesagt, es ist öffentlich nicht bekannt, dass das genauso einfach eingetreten ist. Und dann gab es ja noch die große Hoffnung. Und zwar beim Thema Sicherheitsgarantien. Sicherheitsgarantien heißt, dass die Amerikaner zusammen mit einigen europäischen NATO-Staaten die Sicherheit der Ukraine garantieren würden. Das heißt, würde ein anderer Staat, natürlich Russland, die Ukraine angreifen, dann müssten diese Länder, also eben unter anderem Amerika, die Ukraine beschützen. Und die Rede ist von Bodentruppen, vielleicht nicht amerikanischen, aber europäischen Bodentruppen in der Ukraine, aber eben unter Mitwirkung der Amerikaner, also des mächtigsten Militärs der Welt. Und die Russen hatten das eigentlich immer abgelehnt. Und dann hieß es, ich glaube, Witkow hatte das gesagt, die Russen seien jetzt einverstanden gewesen, also Putin sei einverstanden gewesen am Freitag in Alaska, dass auch westliche Truppen in der Ukraine stationiert würden, um einen Frieden abzusichern. Und während die Europäer heute mit Trump tagten, platzte plötzlich eine Meldung aus Moskau rein und die Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärte, das sei komplett inakzeptabel. Aber zum Ergebnis des Gipfels. Wo steht man jetzt beim Thema Sicherheitsgarantien? Ist Trump noch an Bord?
Also was ich höre von Teilnehmern, ist es so, dass Trump an Bord sein soll, dass aber die genauen Details nicht klar sind. Aber offenbar, so heißt es aus verschiedenen Kreisen, ich bin da aber auch noch vorsichtig, offenbar bereit ist, auch eine gewisse Zahl von Soldaten zu schicken. Da ist von mehreren hundert die Rede. Also nicht um 1.000 oder 10.000. Und er verlangt natürlich von den Europäern einen sehr viel größeren Aufwand als den die USA machen. Aber für die Europäer ist es ebenso wichtig, dass die USA mit an Bord wären. Ich sage immer wäre, denn so wichtig Sicherheitsgarantien sind, aber solange es keinen Deal gibt, spielt das ja überhaupt keine Rolle. Ja, muss man auch immer wieder den Zuhörern hier erklären. Sicherheitsgarantien, das Ganze käme nur dann in Kraft, wenn es zum Beispiel eine Einigung bei Territorium gibt. Also wenn man sagen würde, so ist jetzt die Linie, hier ziehen wir sie und jetzt gibt's einen Deal und dann kämen diese Soldaten zum Beispiel ins Land. Es wird auch darüber gesprochen, welche Waffen man der Ukraine dann geben könnte, welche noch stärkeren Raketen, was auch alles man dort dann hinbringen könnte. Denn die Ukraine ist ein gebranntes Kind, was Verträge angeht. Nicht nur Minsk vor 10 Jahren, über das du gesprochen hast, 2015, sondern auch schon das sogenannte Atomabkommen 1994, ja, als man gesagt hat, als die Ukrainer ihre Atomwaffen abgegeben haben, mit der Zusicherung Russlands, dass sie niemals angegriffen würden. Das ist etwas, was sich eingebrannt hat in die Geschichte des Landes, in die Geschichte der Ukrainer. Und deswegen sind sie da extrem vorsichtig und sagen, bei einem Frieden, bei einem Deal, der ganz sicher extrem schmerzhaft würde für die Ukraine und wo auch völlig unklar ist, wie das im Land angenommen würde, wenn es denn einen Deal gibt, auch bei Territorium, dann brauchen wir einfach sehr große Sicherheitsgarantien. Ansonsten ist das alles nicht durchsetzbar.
So, Paul, wir sind durch mit diesem Gipfel. Und ich kann mir vorstellen,
dass... Und auch dass insgesamt durch, meinst du? Aber ich bin aber, also ich bin aber so, ich bin aber irgendwie noch ziemlich wach, aber wir sind...
ja, das nennt man Adrenalin, Paul.
Nein, es war, ich weiß auch nicht, mich haben auch nach diesem Gipfel viele gefragt, ja, wie schätzt du das jetzt ein? Und jetzt haben wir eine Stunde darüber geredet. Wie schätze ich es ein? Ich finde, man kann es...
Gut. Du kannst dir künftig die Fragen auch selbst stellen.
Nein,
genau,
ich
das
bin
hätte ich jetzt natürlich gefragt.
Ah, hättest du gefragt, okay. Ich bin hin und her gerissen. Erst einmal, glaube ich, ist es nicht so schlimm gekommen, wie die Ukrainer es befürchtet haben und ja auch die Europäer befürchtet haben, ja, was man befürchten musste angesichts der letzten Tage. Dann bin ich aber auch vorsichtig, was jetzt bestimmte Gespräche angeht. Wir erleben nur wenige Stunden, nachdem Friedrich Merz und andere gesagt haben, es gibt bilaterale Treffen zwischen Putin und Zelensky oder Putin will das, schon wieder andere Aussagen der Russen. Ich bin sehr vorsichtig, was eine Lösung bei Territorium angeht, denn ich verstehe weiterhin nicht, wie es einen Fortschritt in Sachen Donbass geben soll. Wie Zelensky, ja, seinem Volk erklären soll, dass sie sich da komplett zurückziehen sollen. Also das sehe ich einfach nicht. Und genauso wenig sehe ich aber auch, dass Wladimir Putin sagt, okay, ich habe zwar die letzten Monate gesagt, ich will den Donbass komplett und sonst mache ich nichts. Aber gut, Donald Trump ist so ein netter Kerl, jetzt unterschreibe ich hier einen Deal. Also die Bilder der Europäer gemeinsam mit Trump fand ich sehr gut. Ich finde auch, dass unser Bundeskanzler, den wir jetzt hier viel kritisiert haben im Podcast, auch zuletzt, das wirklich extrem gut gemacht hat. Ich persönlich fand es auch gut, dass er dort Klartext gesprochen hat in Sachen Waffenruhe. Ich finde, dass das koordiniert gewirkt hat, dass tatsächlich die Europäer dort zusammengestanden haben, dass es eine Taktik, eine Strategie gab. Auch das fand ich gut. Und ich bewege mich da zwischen den Polen. Ich find's wichtig, dass endlich gesprochen wird. Ich kenne auch so viele ukrainische Freunde von mir, die sagen, wir ertragen es nicht mehr, wir können nicht mehr. Das gibt es auch. Aber dann gibt es auch Leute, die ich jetzt vor 10 Tagen erst oder nee, weniger, 4, 5 Tagen vor Alaska in der Ostukraine getroffen habe und die mir gesagt haben, niemals werden wir hier unser Land abgeben. Und wenn sie das Land haben, dann greifen die Russen eben wieder an. Also du siehst, das ist so komplex, dass ich nicht sagen kann, das ist jetzt toll, das wird jetzt so, das gibt Hoffnung, es gibt keine Hoffnung, sondern ich hoffe, wir haben es einfach entsprechend analysieren können und müssen es die nächsten Tage weiter analysieren, um näher zu einem Ergebnis zu kommen. Und ich möchte nicht irgendwie sagen, das wird jetzt alles toll, wenn ich es nicht weiß. Oder es wird alles schlecht, wenn ich es auch nicht weiß.
Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall nicht alles toll, solange Wladimir Putin in Moskau das Sagen hat, denn ich glaube, es wird viel gesagt bei diesen Gipfeln, dass man so und so sehen kann, aber jedes Mal, wenn Donald Trump sagt, ja, glaubt mir, der Wladimir Putin, der möchte auch Frieden, da denke ich mir, nein, das stimmt tatsächlich nicht. Jemand, der Frieden will, der macht einfach Frieden und der lässt seine Truppen nicht weiter angreifen und seine Luftwaffe nicht weiter ukrainische Städte bombardieren. Würde Putin Frieden wollen, hätte er diesen Krieg nicht begonnen. Und dass sich da irgendwas verändert hat in Moskau, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Aber das, was Donald Trump gerade macht, wurde so noch nie versucht, vor allem nicht in dieser Art. Ich bin schon gespannt auf den nächsten Gipfel und bin auch gespannt, wohin es dich dann verschlägt. Du wirst ja ganz sicher da sein. Also egal,
ja, ich musste erstmal heute meinen Flug verschieben. Ich wollte eigentlich heute Abend zurück nach Deutschland, obwohl jetzt könnte ich ihn fast noch wieder schaffen. Nee, das schaffe ich nicht mehr.
Ja, ich hoffe, du bist dennoch bald irgendwann mal zurück, zumindest für eine kurze Zeit. Und ich möchte jetzt enden mit einem Zitat von Volodymyr Zelensky aus dem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump. Danke.
Danke dir, Philipp. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es Feedback gibt, egal ob positiv oder kritisch, lasst gerne einen Kommentar da. Ich lese sie auch alle. Und bewertet den Podcast und abonniert ihn natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein herzliches Dankeschön geht an Philipp Pjatow in der Redaktion, an meinen Producer Daniel van Moll und an Serdar Dennis und Lieven Jenrich für die Aufnahme und Mischung.